Ziemlich genau vor 2 Jahren war ich in Madrid und bin eines Morgens aufgewacht und mein Handy war voll mit Nachrichten, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Ich kann mich da echt noch ziemlich genau dran erinnern, muss ich sagen. Und da war ja so noch das Gefühl, der Krieg dauert vielleicht ein paar Wochen oder so. Wir wollen heute mal schauen, wie sieht's denn jetzt nach 2 Jahren aus? Wie schauen die Leute in der Ukraine auf den Krieg? Und wie schaut man da überhaupt in die Zukunft gerade? Und wir wollen aber auch auf die Angriffe schauen, die Russland vor fast 10 Jahren schon auf uns in Deutschland verübt hat. Damals gab es nämlich einen Cyberangriff auf den Bundestag, der uns vielleicht zeigt, was Russland auch heute noch plant. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Wir schauen diese Woche in die Ukraine. Kiew-Korrespondent Vassili Golot berichtet uns, wie es den Menschen in der Ukraine geht und wie das Land gerade auf den Krieg guckt. Und wir lassen uns einordnen, wie es jetzt nach dem Tod von Nawalny für die russische Opposition weitergehen könnte und ob vielleicht seine Frau sein Werk weiterführen wird.
Ziemlich viel Russland, ziemlich viel Ukraine in dieser Folge, aber ich glaube, das ist auch gerechtfertigt. Und wir starten in die Folge rein und gucken uns die Tagesschau-Posts mit den meisten Interaktionen an. Und auch da begegnet uns Russland. Und die meisten Interaktionen hat ein Post zum Tod von Alexei Nawalny. Die Nachricht kam ja letzte Woche Freitag rein, kurz nachdem wir hier mit der Aufzeichnung fertig waren. Deswegen kam es in der Folge nicht mehr vor. Aber heute deswegen nochmal.
Ja, genau. Also nochmal ganz kurz für alle, die nicht wissen oder vielleicht nur ein bisschen wissen, wer er ist. Also Alexei Nawalny, der war 47 Jahre alt und einer der bekanntesten russischen Kreml- und Putin-Kritiker und auch an der Spitze von der russischen Opposition. Und er hat zum Beispiel gegen Korruption in den Behörden und in der Führungsschicht gekämpft und Proteste gegen den Kreml organisiert. Und seine Kritik am Regime hat Putin und dem Kreml natürlich gar nicht gefallen. Und russische Gerichte haben ihn insgesamt sogar 5-mal verurteilt. Viele KritikerInnen denken, dass der Kreml Nawalny mit diesen Prozessen wahrscheinlich mundtot machen wollte. Außerdem gab es 2020 noch so einen Giftanschlag, an den man sich vielleicht auch noch erinnert, und zwar mit dem Nervengift Novichok. Den Anschlag hat Nawalny nur knapp überlebt und zuletzt wurde er wegen Extremismus, in Anführungszeichen, zu 19 Jahren Haft verurteilt und die hat er in einem Straflager in Nordsibirien verbracht, das berüchtigt ist für die schlimmen Haftbedingungen.
Ja, zumindest die ersten Jahre dieser Haft hat er da verbracht. Letzten Freitag hat dann die Gefängnisverwaltung, wie gesagt, seinen Tod bekannt gegeben. Und seitdem fragen sich viele, wie ist das eigentlich passiert? Was ist da genau passiert? Und auch, wo ist die Leiche eigentlich? Die Version der Gefängnisverwaltung ist folgendermaßen. Nawalny habe sich nach einem Spaziergang schlecht gefühlt und fast unverzüglich das Bewusstsein verloren. Rettungskräfte hätten vergeblich versucht, Nawalny dann wiederzubeleben. Bisher haben die Behörden keine genaue Todesursache genannt. Und die russischen Behörden sagen auch nicht, wo sich eben Nawalnys Leiche befindet, obwohl Nawalnys Mutter extra angereist ist und versucht hat, Zugang zu dem Leichnam zu bekommen und jetzt sogar dagegen klagt.
Leute, die Nawalny nahe gestanden haben, werfen jetzt der Regierung von Putin und den Behörden Lügen vor. Sie sprechen von Mord und machen Putin auch wirklich sehr direkt dafür verantwortlich. Und es ist ja auch bekannt, dass schon mehrere russische Kreml-Kritiker in den letzten Jahren unter ungeklärten Umständen gestorben sind. Andererseits gibt es aber auch schon länger Spekulationen darüber, dass ein Gefangenenaustausch eigentlich mit Nawalny geplant gewesen sein könnte. Das hat auch nochmal die ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf am Dienstag bei Markus Lanz gesagt. Also wenn das wirklich geplant wäre, dann würde das eher gegen einen Mord sprechen. Es wäre aber auch möglich, dass einfach nicht alle Teile vom Kreml gemeinsam an einem Strang ziehen. Deswegen, also es kursieren gerade aktuell sehr viele Szenarien, wie das Ganze abgelaufen sein kann.
Voll. Und ich glaube, man muss sich immer im Hinterkopf auch behalten, dass es in Diktaturen ist es oft so, dass Leute gar nicht jetzt nur direkt Befehle ausführen oder so, sondern dass sie auch Dinge tun, bei denen sie denken, dass es dem Herrscher gefallen könnte und sie dann vielleicht im System aufsteigen, wenn sie irgendwas tun oder so. Deswegen, das liest man zumindest von allen möglichen Diktaturen. Ob das jetzt auf Russland auch zutrifft, das weiß ich natürlich nicht. Würde für mich persönlich aber erklären, warum da die Sache vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich ist. Aber auch, um das nochmal ganz klar zu sagen, wie Nawalny eben genau gestorben ist, das weiß aktuell niemand so genau und wir wollen hier jetzt auch nicht größer jetzt irgendwie auf Spekulationen eingehen oder so. Wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann sagen wir euch natürlich Bescheid. Und jetzt wollen wir aber nochmal kurz auf Julia Nawalnaja schauen. Das ist die Frau vom verstorbenen Alexei Nawalny und die ist einen Tag nach der Todesnachricht auf der Münchner Sicherheitskonferenz aufgetreten und hat da auch dann nochmal namentlich Putin für den Tod von Alexei Nawalny verantwortlich gemacht und angekündigt, dass sie das Werk von ihm weiterführen und für ein freies Russland kämpfen wolle. Ich finde, das war wirklich ein starker Auftritt von ihr, vor allem wenn man bedenkt, dass der Mann eben erst gerade gestorben ist und so. Wir haben uns dann aber gefragt, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Opposition in Russland und kann Julia Nawalnaja das Werk von ihrem verstorbenen Mann wirklich jetzt weiterführen, quasi so diese Rolle der Oppositionellen übernehmen? Das hat uns Nina Niebergall aus dem ZDF-Studio in Moskau beantwortet.
Russlands Opposition ist praktisch kaltgestellt. Also die prominentesten Figuren sind entweder im Exil oder sie sind tatsächlich tot, wie Nawalny, oder sie sitzen im Gefängnis. Es gibt Gesetze, die Kritik am Krieg und an dem Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine unter Strafe stellen und die werden eben genutzt, um Oppositionelle, aber zum Teil auch ganz normale Menschen für mehrere Jahre ins Gefängnis zu bringen. Und auch Protest wird sofort im Keim erstickt. Wir haben das jetzt in den letzten Tagen nochmal gesehen bei Gedenkveranstaltungen für Nawalny, wo Menschen Blumen niedergelegt haben, getrauert haben, eigentlich keine politischen Statements geäußert haben und trotzdem wurden sofort Hunderte festgenommen. Also die politische Opposition in Russland ist nicht mehr existent. Einerseits ist das Team, das die ganze Zeit hinter Alexei Nawalny stand, sehr gut organisiert. Es gibt Gruppierungen im ganzen Land, die in Russland gut vernetzt sind und zum Beispiel Online-Kampagnen starten. Das haben wir jetzt zuletzt vor der Präsidentschaftswahl gesehen, eine Kampagne gegen Putin, die eben vom Nawalny-Team organisiert wurde. Und auf dieses Netzwerk kann sich Julia Nawalny ja stützen. Andererseits ist sie nicht in Russland. Das war Nawalny immer wichtig. Er ist sogar nach dem Giftanschlag auf ihn 2020 zurück nach Russland, obwohl er wissen musste, dass er dort ins Gefängnis muss. Und Nawalny hat eben eine besondere Strahlkraft, ein besonderes Charisma. Er konnte Massen hinter sich versammeln. Und ob Julia Nawalnaja das in gleichem Maße gelingt, das wird sich zeigen müssen.
Nina Niebergall aus dem ZDF-Studio Moskau war das.
Griechenland legalisiert die Ehe für alle. Als erstes christlich-orthodoxes Land werden Ehe und Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt. Und der eigentlich konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte das Gesetz gegen den Widerstand der Kirche und Teile seiner eigenen Partei vorangetrieben. Und jetzt hat das Parlament in Athen auch mit einer Mehrheit dafür gestimmt. Also Mitsotakis hat dazu auch nochmal gesagt, wir entscheiden hier nicht über gesellschaftlichen Wandel, weil der hat eigentlich schon längst stattgefunden.
Das ist so schön bei diesen Instagram-Posts. Ja. Da kriegt man auch immer Nachrichten, die viele als positiv empfinden würden, so nenne ich es mal.
Genau.
Da wird man nicht immer so traurig zwischendurch. Und ich finde es wirklich interessant, so, dass es das erst christlich-orthodoxe Land ist. Ne? Das ist ja schon nochmal ein anderer Step. AstronomInnen haben wohl das hellste Objekt des Universums identifiziert. Auch das ist eine der Top-Posts. Also entdeckt wurde das schon in den 1980er Jahren, aber da dachten alle noch, dass es ein normaler Stern sei. Jetzt haben aber australische ForscherInnen festgestellt, dass es sich um einen Quasar handelt. Quasare, das sind Kerne von Galaxien, die extrem stark leuchten können, also noch mal viel stärker als Sonnen, in diesem Fall 500 Billionen Mal heller als die Sonne. Außerdem hat er ein schwarzes Loch in der Mitte. Er wurde auf den Namen J05-294351 getauft und wächst so schnell, dass er jeden Tag so viel Masse wie eine komplette Sonne verschluckt. Also es ist einfach insane, diese Fakten.
Ja, aber genau damit wäre dann unser Astrowissen auch ausgeschöpft. Also spätestens bei dem Thema schwarzes Loch steige ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen aus. Warum jetzt der Post so viele bewegt hat, kann ich mir bei dem Blick in die Kommentare auch nicht so ganz erklären, außer dass Leute vielleicht irgendwie auf Naturspektakel stehen, keine Ahnung. Ein Kommentar, der mich persönlich abgeholt hat, war, Bruder, sag mir einfach, ob wir uns Sorgen machen müssen. Und ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, aber gleichzeitig ist es halt einfach auch was so groß und so weit weg ist, dass ich mir das absolut nicht vorstellen kann.
In den Top-Posts ist außerdem ein Zitat von der Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future. Die hat nämlich ein Interview mit dem Tagesspiegel gegeben und darin unter anderem erzählt, wie heftig sie für ihren Aktivismus eingeschüchtert wird. Und auch das finde ich ein wirklich relevantes Thema. Und zwar sagt sie, diese permanente Bedrohungslage, die Morddrohung, das Stalking, die Vergewaltigungsfantasien in Postfächern, das möchte ich nicht als Normalität in meinem Leben akzeptieren. Und das ist nicht so das einzige Zitat, sondern sie legt dann auch nochmal den Fokus darauf, dass sie natürlich geschützt werden kann und deswegen sich gar nicht so sehr Sorgen um sich selber macht, sondern eben auch einfach sagt, ja, jeder Einzelne, der für Klimaschutz eintritt gerade, Der wird eben bedroht und diese Leute sind eben nicht berühmt und werden dann geschützt oder so. Und das finde ich schon stark, dass sie da nochmal so drauf hinweist.
Ja, voll. Ich finde es auch mega wichtig, das öffentlich zu machen und darüber zu sprechen, weil es einfach kein privates Problem sein sollte.
Außerdem haben wir noch einen Post mit der Überschrift: Der Gestank ist unvorstellbar. Und es geht dabei um Kapstadt in Südafrika. Da hat es am Montag nämlich ziemlich nach Gülle gestunken. Der Grund ist ein Schiff mit 19.000 Rindern an Bord. Das hat am Sonntag am Kapstädter Hafen angelegt. Inzwischen ist es auf der Weiterfahrt von Brasilien bis in den Irak. Aber der Gestank hat trotzdem südafrikanische Tierschutzverbände auf den Plan gerufen. Die sagen, auf dem Schiff würden schreckliche Bedingungen für die Tiere herrschen. Sie sind wohl schon über 2 Wochen an Bord und stehen tief in ihrem eigenen Kot.
Ja, Kritik an solchen Tiertransporten gibt es eigentlich schon viel länger und das ist auch bekannt, dass das passiert. Das ist jetzt nicht einfach erst durch diesen Gülle-Zwischenfall aufgedeckt worden oder so. Die nehmen aber trotzdem auch immer weiter zu. Auch Deutschland exportiert relativ viele Tiere auf Schiffen, zum Beispiel nach Nordafrika. Und der Grund, das fand ich leider auch sehr einleuchtend, warum Tiere nicht im Ursprungsland geschlachtet werden, sondern meistens lebendig verfrachtet werden, ist einfach, dass es halt günstiger ist, lebendige Tiere zu transportieren, weil man das Fleisch müsste man ja kühlen, wenn man das verschiffen würde. Und die Tiere sollen sich selber kühlen. Ob sie das können, ist eine andere Frage.
Und bevor wir mit den normalen News weitermachen, den Tagesschau-Part haben wir jetzt abgehakt, aber ich habe nochmal kurz auf die Google-Suchanfragen geguckt. Und diese Woche war eine Sache, wurde sehr viel gegoogelt, die bei der Tagesschau nicht dabei war. Deswegen hier ganz kurz nachgetragen, und zwar der Begriff NVIDIA. Der wurde 100.000 Mal gegoogelt und ich muss da einfach ganz kurz drüber reden, weil NVIDIA ist eine Marke, die Grafikkarten, Chips und Prozessoren herstellt, also Sachen für Computer und Spielekonsolen und so. Und wenn es eine Firma gibt, die von dem ganzen KI-Hype, den wir wahrscheinlich gerade alle erleben, die davon profitiert, dann ist es NVIDIA. Die Aktie von NVIDIA ist nämlich seit einem Jahr im absoluten Höhenflug, gilt mittlerweile als die wichtigste Aktie der Welt. Wenn irgendjemand das Wort künstliche Intelligenz in den Mund nimmt, dann steigt diese Aktie quasi nochmal ein Stück auf. Und ja, diese Woche hat diese Firma mal wieder Quartalszahlen verkündet, also Gewinn und Umsatz und so, hat damit mal wieder alle Erwartungen übertroffen. Und ich habe mit diesem Börsenkram ja wirklich nicht so viel am Hut, aber dadurch sind offenbar nochmal gefühlt alle anderen Aktien auch nach oben geschossen, weil NVIDIA alle beflügelt oder so. Und zum Beispiel hat der DAX in Deutschland dadurch ein neues Rekordhoch bekommen. Also irgendwie alle rasten aus wegen diesen NVIDIA-Aktien. Und nicht nur da, auch bei KI generell rasten gerade wieder alle aus. Vor einer Woche wurde ja das ganz große neue Ding von der Firma hinter ChatGPT vorgestellt. Sora heißt das. Und es ist auch eine KI, die aber nicht nur auf Textbasis funktioniert, sondern die fotorealistische Videos erstellen kann, die zumindest in den Beispielen, die da so rumkursieren, unglaublich gut aussehen. Ich kriege gefühlt gar nichts mehr anderes in meinen Feeds angezeigt als dieses ganze KI-Thema. So, das dominiert, finde ich, wirklich gerade in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir? Siehst du das auch überall?
Nein, einfach überhaupt gar nicht. Nein. Oh. Also ich habe es mir natürlich jetzt angeguckt und ich finde es auch krass, aber es hat mich nicht erreicht in keine Ahnung, was für einer Blase ich mich befinde.
Aber das sind Hunde, die so rumhüpfen, ja, auf einem Beispielvideo.
Die Golden Retriever-Babys im Schnee, die sind schon krass süß, weil da wirklich sich ja so jede Schneeflocke und jedes Haar auch einzeln bewegt. Das ist schon heftig.
Und Pinguine, die am Strand Fahrrad fahren. Ich finde es alles toll.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich anzugucken.
In Newsformaten, da stellt sich ja immer so eine Frage ganz besonders, nämlich wie berichtet man am besten über Gesetzgebungen? Das ist ja auf der einen Seite irgendwie das Wichtigste, weil das sind ja die Regeln, die gelten dann für uns alle, die da in so Gesetzen stehen. Und basically ist es ja das, wofür wir alle 4 Jahre den Bundestag wählen und warum man so ein Bohai macht um dieses ganze Thema Regierung und Politik und so. Aber über welche Gesetze berichtet man eigentlich und wann macht man das am besten? So ein Gesetzgebungsprozess hat ja ganz viele Schritte und man kann natürlich erst darüber reden, wenn alles komplett durch ist und das Gesetz dann gilt. Man könnte auch darüber reden, wenn das halt gerade noch diskutiert wird und es zum Beispiel noch Möglichkeiten gibt, darauf Einfluss zu nehmen, was man an dem Gesetz ändern könnte und was nicht, wenn man zum Beispiel noch demonstrieren kann dagegen oder so. Oder halt, wie bei der Ampel jetzt, wenn man wieder besonders laut gestritten wird. Bis so ein Gesetz durch ist, dauert es auf jeden Fall ein paar Wochen. Deswegen machen wir hier mal so einen ganz kleinen Rundumschlag in einem kleinen Gesetzgebungsupdate.
Ja, und wir starten mit der Cannabis-Gesetzgebung, über die wir hier auch schon sehr oft berichtet haben, weil es eben so viele Schritte gibt und auch immer wieder Abänderungen. Aber ja, das war ja von Anfang an eines der meistbeachtetsten Projekte der Ampelregierung und sehr viele Diskussionen und Verzögerungen später konnte sie jetzt tatsächlich wahrscheinlich heute im Bundestag verabschiedet werden. Wir zeichnen hier morgens auf, die Abstimmung ist erst für den Mittag angesetzt, aber es sieht wohl danach aus, als würde sie durchgehen, obwohl zum Beispiel InnenpolitikerInnen aus der SPD gar nicht so begeistert sind. Da wurde in den letzten Wochen ja auch noch mal ein paar Details geändert. Im Entwurf steht aber jetzt weiterhin, ab dem 1.4. dürfen erwachsene Deutsche dann Cannabis besitzen und konsumieren, allerdings nicht überall. Also zum Beispiel nicht in direkter Nähe zu Schulen oder Spielplätzen oder tagsüber in Fußgängerzonen. Man kann das Gras selbst anbauen, 3 Cannabispflanzen sind dann erlaubt und man kann es in speziellen Clubs erwerben, also wenn auch nicht gegen Geld, sondern gegen so einen Mitgliedsbeitrag. Ziel des Ganzen ist, dass der Staat wieder ein bisschen mehr Kontrolle kriegt und der Schwarzmarkt ausgetrocknet werden soll, wo man ja schnell zu mehr und gefährlicheren Drogen vielleicht verleitet wird oder Sachen beigemischt werden könnten oder so.
Wir werden wahrscheinlich am 1.4. nochmal darüber reden.
Bestimmt und bestimmt auch danach nochmal.
Bestimmt. Anderes Thema, das gerade heftig diskutiert wird, sind die Bezahlkarten für Geflüchtete. Letzten November hatten sich die MinisterpräsidentInnen zusammen mit Olaf Scholz auf das Modell Bezahlkarte geeinigt. Die Karte soll dieses Jahr bundesweit eingeführt werden. In Hamburg und Hannover läuft das Ganze auch schon seit Mitte Februar. Die Idee ist, AsylbewerberInnen sollen kein Bargeld mehr ausgezahlt bekommen, sondern eben mit einer Karte im Geschäft bezahlen können. Und sie können dann nur noch einen kleinen Teil in bar abheben. Das soll verhindern, dass sie das staatliche Geld, also die Sozialleistungen, in ihre Heimatländer schicken können. Außerdem soll das den Verwaltungsaufwand von Kommunen senken. Die Karte ist für alle Geflüchteten geplant, die gerade ein Asylantragsverfahren durchlaufen oder geduldet sind. Und auch wenn sie zum Teil schon eingeführt wurde, die Diskussionen darum sind relativ laut und relativ umstritten, könnte man sagen. Es gibt ganz viele Städte, die sagen, sie wollen die überhaupt nicht einführen. In der Bundespolitik geht es aber jetzt vor allem gerade eben um die Gesetzgebung selbst. Manche PolitikerInnen sagen nämlich, dass man dafür das Asylbewerbergesetz ändern müsste. Zum Beispiel die FDP und die SPD sagen das. Die Grünen finden aber, die bestehenden Regeln reichen eigentlich aus und da müsste man gar nicht an das Gesetz dran.
Ja, und während die Ampel jetzt noch über die Gesetzgebung diskutiert, gibt es aber ja auch einfach weiter große Zweifel daran, was diese Karte eigentlich überhaupt bringen soll. Also KritikerInnen sagen, es ist erstens überhaupt nicht belegt, dass überhaupt so bedeutende Summen von Asylsuchenden ins Ausland überwiesen werden. Vor allem, wenn sie noch nicht in Deutschland arbeiten, bekommen sie ja selbst nur extrem wenig Geld. Und zweitens sind auch diese sogenannten Pull-Faktoren, von denen man ja öfter mal hört, total umstritten. Also es ist überhaupt nicht klar, ob Bargeldzahlungen bzw. hohe Sozialleistungen wirklich überhaupt ein konkreter Anreiz für Menschen sind, die gerade auf der Flucht sind und sich dann deshalb ausgerechnet entscheiden, nach Deutschland zu kommen. Also das alles sind ja Argumente, die in der Politik sehr stark gehandelt werden, die aber eigentlich so überhaupt nicht belegt sind. Und noch eine Sache kommt dazu, nämlich auch wenn die Leistungen im Wert gleich bleiben, könnte es sein, dass Personen mit einer Bezahlkarte da trotzdem noch mal weiter eingeschränkt werden, weil mit weniger Bargeld zur Verfügung können sie zum Beispiel auch weniger auf Flohmärkten oder überall da, wo man eben nur mit Bargeld bezahlen kann, gebrauchte Sachen kaufen und so versuchen zu sparen. Also das ist vielleicht auch noch mal ein ganz praktischer Punkt, der damit dranhängt.
Voll. Und insgesamt ist vielleicht die Frage, was für ein Menschenbild steckt da eigentlich hinter? Ja. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und wir machen weiter mit einem Streit über das Wachstumschancengesetz. Das ist ein Gesetz, um die deutsche Wirtschaft zu fördern. Und den Streit gibt es diesmal nicht zwischen den Ampelparteien, wie wir das langsam gewohnt sind, sondern zwischen der Ampelregierung, die sich einig ist, und der Union. Die ist in dem Fall nämlich auch daran beteiligt, an diesem Gesetzgebungsprozess, weil das Gesetz ist nämlich schon durch den Bundestag durch. Da braucht sie ja nur die Mehrheit von der Ampelregierung. Und jetzt liegt das Gesetz aber im Bundesrat, also der Kammer, wo die Bundesländer repräsentiert werden. Ich mache jetzt gerade so einen kleinen Gesetzgebungs-Crash-Kurs, merke ich gerade. Der Bundesrat, der muss zwar nicht bei jedem Gesetz zustimmen, bei diesem aber schon, weil das nämlich die Länder finanziell betreffen wird, weil es eben darum geht, dass Unternehmen weniger Steuern zahlen müssen und dass dann eben weniger Geld bei den Bundesländern ankommen würde. Deswegen muss der Bundesrat auch zustimmen. Und in diesem Bundesrat hat eben jedes Bundesland unterschiedlich viele Stimmen. Insgesamt gibt es 69 Stimmen. Und um eine Mehrheit zu erreichen, braucht man eben aktuell die CDU, weil die in so vielen Bundesländern in der Regierung sitzt, dass es eben ohne sie nicht auf diese Mehrheit kommt. Würde und die CDU und CSU, die blockiert eben jetzt dieses Gesetz.
Aber lass mal ganz kurz über das Gesetz selbst reden. Ja. Also Hintergrund ist, dass es mit der Wirtschaft in Deutschland ja nicht so gut läuft und das möchte der Wirtschaftsminister Robert Habeck gerne ändern.
Ich glaube, das wollen alle ändern.
Aber. Ja, aber er muss es ändern. Und deswegen hat sein Ministerium das Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht, um die Wirtschaft und die Industrie wieder anzukurbeln. Und zwar, indem der Staat weniger Steuern von ihnen verlangt. Also macht ja erstmal Sinn. Das Ganze geht dann zum Beispiel über sogenannte Abschreibungen. Also vor allem die Bauindustrie würde davon auf jeden Fall profitieren. Deswegen auch mal ganz kurz ein konkretes Beispiel, vielleicht aus dieser Branche. Also es werden zu wenig Häuser gebaut, weil gerade die Rohstoffe und die Materialien super teuer sind. Und mit diesem Wachstumschancengesetz könnten die Unternehmen dann einen höheren Anteil vom Kauf dieser Rohstoffe und Materialien von den Steuern absetzen. Das heißt, am Ende würden sie einfach Geld sparen durch weniger Steuern. Insgesamt sieht das Gesetz Steuerentlastungen von über 3 Milliarden Euro vor.
Von der Steuer absetzen ist für mich auch so ein absolutes Voodoo-Wort, wo ich immer noch nicht so hunderttausendprozentig verstehe, was das eigentlich bedeuten soll. Aber naja, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum blockiert die Union ein Gesetz, das ja die deutsche Wirtschaft ankurbeln soll? Und darüber wird wirklich auch wild diskutiert. Mehrere Unternehmensverbände schreiben irgendwelche Brandbriefe und beklagen sich darüber, dass sie diese Förderung unbedingt brauchen und so. Es gab jetzt auch schon einige Kompromisse. Ursprünglich sollte das Gesetz nämlich noch viel mehr Klimaschutz beinhalten. Das hatten die Grünen eigentlich da reingeschrieben. Und da ging es dann eben auch um so Abschreibungen für Sachen, die mit Klimaschutz zu tun haben und so. Das wurde aber komplett rausverhandelt. Die Förderung ist auch insgesamt viel kleiner geworden. Es geht jetzt nur noch um 3 Milliarden Euro statt, wie ursprünglich geplant, 7. Da haben die Bundesländer eben gesagt, sie können nicht auf das ganze Geld verzichten. Und die Union fordert jetzt aber noch zusätzlich, dass die Landwirte da mehr bedacht werden sollen. Genauer gesagt soll die Entlastung vom Agrardiesel wieder zurückkommen. Die wurde ja erst im Dezember von der Ampel weggenommen und hatte dann unter anderem diese Bauernproteste ausgelöst, über die wir in den letzten Monaten ja viel berichtet haben. Es gibt jetzt zwischen den Parteien einen Vermittlungsausschuss, um solche Streitereien zu klären. Der hat das aber bisher auch noch nicht lösen können. Die Ampelregierung sagt nämlich, dass das eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Dieser Agrardiesel hat eigentlich nichts mit diesen Abschreibungen jetzt zu tun. Die Union sagt aber doch, es ist ja beides Wirtschaft. Und in einem Monat.
Bestes Argument.
Ja, ich meine, man kann es so oder so sehen, glaube ich. Es gibt auf jeden Fall viel Kritik daran, dass die Union da jetzt blockiert, weil zumindest so die Leute von Lage der Nation, dem anderen, also einem Politik-Podcast, die sagen eben auch, dass man da eigentlich Gesetze mit verknüpft, die nichts miteinander zu tun haben. Und theoretisch könnte die Union auch sagen, wir lassen das Gesetz nur durch, wenn ihr dafür die Cannabis-Legalisierung wieder zurücknehmt oder sowas. Das ist theoretisch möglich. Es wäre halt nicht so gedacht, wie der Bundesrat eigentlich gemeint war von den Leuten, die Deutschland mal aufgebaut haben. Aber ja, keine Ahnung. Wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. In einem Monat soll es auf jeden Fall nochmal versucht werden, da einen Kompromiss zu finden. Und ja, Unternehmensverbände sagen eben, die Parteien müssen sich da jetzt mal ein bisschen beeilen. Richtig für Verständnis für diese Blockadehaltung hat auf jeden Fall gerade nicht so viele Leute.
Und das war's mit unserem kleinen Gesetzgebungsupdate aus Deutschland.
Die Medienwelt wurde geprankt und es hat ziemlich gut funktioniert offenbar. Und zwar von Mighty Nguyen Kim, bekannt als MyLab, war früher ein Funkformat und ist jetzt bei ZDF Neo. Und man kann schon sagen, wenn Mai ein neues Video hochlädt, dann spricht erstmal das halbe Internet darüber. Zum Beispiel während der Corona-Zeit hat sie immer wieder richtig gute wissenschaftliche Einordnungen zu super aktuellen Fragen gegeben. Und jetzt kam eben nochmal ein neues Video.
Also, es war so, auf dem MyLab-Kanal hat sie letzte Woche ein Statement hochgeladen. Das Video heißt auch wirklich einfach Statement. Und darin regt sie sich zum Beispiel über die Politik auf und darüber, dass das Diskussionsklima und die Wissenschaftlichkeit in einer Krise stecken würden. Außerdem benennt sie populistische PolitikerInnen als Teil von dem Problem. Und dann sagt sie, Zitat, ich schaue mir das nicht länger an. Wenn du willst, dass es gut wird, musst du es eben selbst machen. Und dadurch ist bei sehr vielen Leuten der Eindruck entstanden, Mai geht jetzt in die Politik.
Das Ding ist aber, so richtig konkret hat sie das in dem Video eigentlich gar nicht gesagt, dass sie in die Politik gehen will. Viele Medien, wie zum Beispiel der Spiegel, haben trotzdem darüber so berichtet, als ob das schon eine entschiedene Sache wäre. Teilweise auch so, dass sie eine Partei gründen will und so. Und genau das war wohl auch der Sinn der Sache. Die Auflösung ist, Mai will natürlich nicht Politikerin werden. Das Ganze war ja letztlich ein Prank oder ein soziales Experiment, sagt man, glaube ich, bei YouTube immer. Letztlich war es eine Marketingkampagne für die neue Staffel von ihrer Show My Think X auf ZDF Neo. Und in dieser ersten Folge ging es jetzt nämlich um Populismus und ja, um die Frage, wie Populismus unsere Demokratie gefährden kann. Das haben sich auch jetzt schon 1,5 Millionen Menschen in nur wenigen Tagen angeguckt. Und dieses Video war dann auch in den YouTube-Trends auf der 1.
Ja, in der Auflösung, da erklärt sie dann verschiedene populistische Taktiken, die sie, wie sie sagt, auch selbst in ihrem Statement benutzt hat. Und die sind tatsächlich ganz spannend, weil man viele davon vielleicht auch wirklich schon mal in anderen Diskussionen selbst angewendet hat. Aber sie begegnen einem, glaube ich, auch immer wieder in der Politik. Deswegen dachte ich, gehen wir die vielleicht noch mal ganz kurz durch.
Voll, gerade weil wir hier ja immer über den ganzen Kram berichten, ist das ja ein schöner Aufhänger, um auch mal darüber zu reden, wo man bei solchen politischen Diskussionen immer besonders hellhörig sein sollte, damit man eben merkt, ob vielleicht ein Argument gar nicht so klug ist, wie es auf den ersten Blick wirkt.
Also der erste Trick ist, man redet einfach eine schweigende Mehrheit herbei. Also eine Mehrheit, von der man meint, dass sie einer bestimmten Meinung ist. Und weil die schweigt, kann man ja schwer beweisen, ob es die wirklich gibt. Also wenn man sagt, wir wissen, so und so viele Leute sind eigentlich dieser Meinung, dann ist es natürlich sehr leicht dahergesagt. Zweiter Trick ist die klassische Schwarz-Weiß-Malerei. Mit der kann man Diskussionen auch sehr easy spalten. Einfach nur zwei Extreme als Option nennen und die Diskussion ist zugespitzt. Also zum Beispiel, wenn man sagen würde, wer Waffen liefert, der ist für den Krieg. Dann geht dabei aber ja verloren, dass es natürlich auch noch sehr viele Positionen zwischen diesen beiden Extremen gibt. Und die Leute bekommen vielleicht das Gefühl, sie müssten sich zwischen einer der beiden Sachen entscheiden. Das ist auch, glaube ich, eine gängige Taktik, die wir in letzter Zeit öfter gehört haben.
Ja, dann gibt es noch diese Argumentationsform, wo man gar nicht mehr über die Sache redet, sondern einfach persönlich wird und ja so vom eigentlichen Problem dann eben ablenkt. Also, dass jemand ein Argument hat und man einfach sagt, ja, du als bla bla bla, kannst das natürlich leicht behaupten oder irgendwie sowas und schon geht es plötzlich um die Person und nicht mehr um das Argument. Dann gibt es die sogenannten Strohmann-Argumente, die sind, glaube ich, relativ bekannt. Da geht es darum, dass einfach eine Position unterstellt wird, die die andere Person vielleicht gar nicht so vertritt. Also zum Beispiel behauptet man, dass alle VeganerInnen dem Rest der Menschheit das Fleischessen verbieten wollen oder so. Das ist was, was, glaube ich, relativ wenige VeganerInnen so fordern. Aber dann muss die andere Person sich halt erstmal verteidigen und man hat wieder so ein Zwei-Lager-Ding aufgebaut.
Ja, oder man wirft einfach erstmal ein provokantes und vielleicht auch diskriminierendes Argument in den Ring, um dann zurückzurudern und das Ganze nochmal abzuschwächen und so ganz lieb umzuformulieren. Also super Beispiel dafür fand ich jetzt auch von Mai gewählt, war dafür zum Beispiel Friedrich Merz' erste Aussage über den Sozialtourismus in Deutschland. Also dafür hat er relativ viel Kritik bekommen und dann hat er später umformuliert, dass er das gar nicht so gemeint hat und einfach nur von den zunehmenden Problemen in der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten gesprochen hat. Und so ist er gerade nochmal ohne Entschuldigung davon gekommen, aber natürlich bleibt das erste Argument mehr hängen. Also so ist es ja meistens.
Genau. Es gibt übrigens noch mehr so Argumentationsdinger. Dazu hat MyLab vor mehreren Jahren schon mal ein Video gemacht. Das können wir euch auch verlinken. Kann ich sehr empfehlen. Das ist einer meiner Lieblings-MyLab-Videos.
Warum haben wir das alles gemacht? Nicht nur für die Aufmerksamkeit, sondern auch, weil wir zeigen wollten, wie anfällig wir alle für Populismus sind. Mir fällt Populismus auch nicht so leicht auf, wenn er Haltungen vertritt, die meinen entsprechen. Denn das Gefühl, die da oben vertreten uns nicht richtig, kennen wir wohl alle. Demokratie ist halt voller Kompromisse und träge. Da ist Frust normal. Und genau da holt uns Populismus ab.
Wie findest du die Aktion?
Also so rein aus Marketing-Sichtpunkt finde ich es sehr, sehr schlau und da bin ich immer ein bisschen neidisch, wenn sowas von anderen so gut funktioniert, weil ich will auch sowas machen.
Ja.
Aber ja, und ich finde es tatsächlich aber auch einfach sehr gelungen. Ich hatte mir, also wir haben das ja bewusst letzte Woche nicht hier im Podcast thematisiert, weil wir uns schon sowas gedacht haben, dass da irgendeine Auflösung kommen könnte. Und ich habe mir da letzte Woche noch so überlegt, wie kriegt sie da die Kurve, dass das nicht am Ende auch weird wirkt, dass sie da halt so ein Video gemacht hat, wo sie sagt, die da oben sind doof, basically. Aber so, also sie hat es ja sehr nuanciert gesagt und am Ende hat jetzt dieses Erklärungsvideo mit diesen ganzen Erklärungen zu populistischen Taktiken so viel Mehrwert, finde ich, gebracht, dass das, finde ich, eine sehr, sehr gelungene Aktion war, wo sie genau auf sowas dann sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt hat, wo sie vielleicht sonst nicht so leicht Aufmerksamkeit drauf gibt.
Ja, ich finde die Aufklärung auch extrem gelungen. Ich finde gerade, was sie jetzt am Ende in dem Zitat, was wir gehört haben, gesagt hat, glaube ich, das, was wahrscheinlich den meisten auch in Erinnerung bleiben wird, so, man denkt, man wäre gegen Populismus gewappnet, aber wenn Leute das sagen, was man eh glaubt, dann geht das, glaube ich, so viel schneller, als wenn da jemand mit einer ganz anderen Meinung herkommt. Und ich weiß nicht, ich glaube, da muss man sich einfach auch immer wieder an die eigene Nasenspitze fassen.
Muss man wirklich, oder? Weil das ist, man denkt immer sofort so, ach, also so generell, ne? Populismus, ah ja, da fallen ja nur die anderen rein. Oder das ist was Rechte machen oder so. Aber Populismus machen alle. Alle machen Populismus und alle machen mal Bullshit-Argumente. Man macht die auch selber teilweise ja unbewusst. Und man muss da immer ein bisschen kritisch selbstreflektiert sein, damit man das eben nicht macht. Ich glaube allein, dass ich jetzt sage, alle machen das, ist schon auch ein bisschen populistisch. aber ja, ich glaube, man muss ganz vorsichtig bei sowas sein. Auch sowas wie, ganz viele denken, Werbung funktioniert bei ihnen nicht.
Ja, das ist wieder so dieser Third-Person-Effekt, von dem ich in der letzten Folge schon gesprochen habe. Man denkt immer nur, die anderen fallen drauf rein und man selber nicht.
Ja, Touristen sind immer die anderen.
Ja, genau. Ich hatte das aber geguckt, das Statement, noch bevor ich irgendwas darüber wusste. Und ich hatte ein ungutes Gefühl dabei. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass meine Antennen ausgeschlagen haben. Ja. Also das wird wahrscheinlich auch nicht immer funktionieren, aber ich war danach so ein bisschen erleichtert. Wir schauen jetzt in die Ukraine. Am 24. Februar, also am Samstag vor 2 Jahren, hat Russland den Krieg gegen die Ukraine ausgeweitet. Seitdem wehrt sich die Ukraine mit westlicher Hilfe gegen die Invasion. Millionen Menschen sind geflohen. Viele wurden offenbar auch nach Russland verschleppt. Die Vereinten Nationen sprechen von mehr als 10.000 getöteten ukrainischen ZivilistInnen und vermuten aber noch viel mehr Opfer. Wie viele SoldatInnen auf beiden Seiten gestorben sind, ist nicht bekannt.
Genau, am Anfang dieses Kriegs haben wir ja im Podcast auch wöchentlich natürlich dahin geschaut. Irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, hat die Aufmerksamkeit für das Thema abgenommen, weil andere Konflikte auch hochgekocht sind einfach. Und wenn in der letzten Zeit Nachrichten zum Krieg reingekommen sind, dann waren sie gefühlt meistens eher nicht so gut für die Ukraine. Also da ging es um Landverluste, um zu wenig Waffen und Personal, die finanzielle Unterstützung aus den USA, die ja irgendwie unklar ist. Es scheint auch eine stärkere Unzufriedenheit mit Zelensky als Präsident zu geben. Zumindest kriege ich das hier so mit. Deswegen, wir wollen jetzt mal klären, wie sieht es denn eigentlich wirklich aus? So, sieht es wirklich so schlecht aus, wie man das hier lesen kann? Wie wird das in der Ukraine selbst wahrgenommen? Und wie geht es den Menschen dort eigentlich nach 2 Jahren Krieg?
Ja, und darüber sprechen wir jetzt mit Wassili Gorlot. Er ist ARD-Korrespondent und hat schon seit Februar 2022 immer wieder aus der Ukraine auch berichtet und leitet jetzt das Auslandsstudio Kiew. Hi, Wassili.
Hey, grüßt euch.
Hi.
Wir haben es gerade schon gesagt, also gerade sieht es gefühlt, zumindest aus der Berichterstattung, die man so lesen kann, eher schlecht aus für die Ukraine. Also die ukrainische Armee musste sich zum Beispiel bei Avdiivka zurückziehen. Es gibt immer wieder Berichte über zu wenig Waffen und Personal. Und es könnte auch sein, dass die USA gerade erstmal ihre letzte Militärhilfe für die Ukraine freigegeben haben. Wie nimmst denn du das wahr?
Die Lage ist extrem schwierig. Es sterben sehr, sehr viele Menschen seit dem 24. Februar 2022. Und gerade sterben sehr viele Menschen an der Front, weil sie zu wenig haben, um sich zu verteidigen. Es fehlt ganz konkret an Munition, auch weil die USA ihre Hilfen blockieren. Es fehlt an Lufthoheit. Russland kann sehr, sehr nah mit den eigenen Kampfflugzeugen an die Front heranfliegen, von dort Bomben abwerfen. Russland hat mehr Soldaten und die ukrainische Politik ringt um eine Lösung, wie man es hinbekommen kann, eine gerechte Mobilisierung zu organisieren. Gerecht bedeutet, dass diejenigen, die schon seit 2 Jahren ununterbrochen kämpfen, eine Pause bekommen und andere, die bisher noch nicht gekämpft haben, ordentlich ausgebildet werden und dann ihrerseits an die Front gehen. Unter anderem, es gibt ja auch viele andere Bereiche, an denen Soldaten gebraucht werden. Aber darüber wird gestritten, darum wird gerungen und es ist eine der schwierigsten Phasen dieses Krieges, das kann man so sagen.
Wie gucken denn da jetzt die Leute in der Ukraine drauf gerade? Also wir haben ja das letzte Mal im November mit dir gesprochen, da warst du sehr klar noch, dass die UkrainerInnen weiter für den Krieg sind und sich verteidigen wollen, auch wenn es eben unglaublich zehrend für das ganze Land ist. Ist es immer noch so?
Das habe ich so nie gesagt. Keiner in der Ukraine ist für den Krieg, war für den Krieg und wird jemals für den Krieg sein. Die Menschen in der Ukraine sind für Frieden. Sie sind dafür, auf ihrem Staatsgebiet ganz normal leben zu können. Und es sind sehr, sehr viele Menschen, die nicht mehr zu Hause leben können, weil russische Soldaten dorthin gekommen sind, sie terrorisiert haben, Menschen gefoltert haben, getötet haben und gerade fast 20% ukrainisches Staatsgebiet besetzen. Deshalb sagen die Menschen in der Ukraine, wir haben keine Wahl. Russland will weitergehen. Das ist auch das, was wir immer wieder aus Russland hören. Der ehemalige russische Präsident Medvedev hat das zuletzt gesagt. Natürlich bleibt Kiew das Ziel. Natürlich wolle man Kiew erobern, man will den ukrainischen Staat zerstören, auslöschen, man will die ukrainische Kultur vernichten und dagegen verteidigen sich die Menschen. Das heißt, es ist nichts anderes als eine Selbstverteidigung und das ist extrem zerrend, das ist extrem erschöpfend, das ist hart, das ist mit vielen Toten verbunden. Ihr habt ja am Anfang gesagt, es ist nicht klar, wie viele Menschen in diesem Krieg ums Leben gekommen sind, aber Präsident Zelensky hat das jetzt in einem Fox-Interview gesagt, dass er von Zehntausenden getöteten Soldaten auf ukrainischer Seite spricht und sagt, auf russischer Seite seien es fünfmal mehr. Es sind Zehntausende Zivilisten, die alleine Schätzungen zufolge in Mariupol getötet worden sind. Also wir können in diesem Krieg von Hunderttausenden Menschen sprechen, die tot sind, weil Russland eine imperialistische Diktatur ist, die ihr Staatsgebiet weiter ausweiten will und keine Rücksicht auf Menschenleben nimmt.
Genau, ich wollte nur um das richtig zu stellen, mit weiter für den Krieg meinte ich nicht, dass die den Krieg ausweiten wollen oder den Krieg gut finden oder so, sondern eben genau diese Verteidigung, die du meinst. Aber also haben die Leute, weil ich meine, das läuft jetzt seit 2 Jahren, ich kann mir da auch vorstellen trotzdem, dass man irgendwann so resigniert oder irgendwie aufgibt innerlich oder so. Das siehst du aber nicht, sondern da ist diese Verteidigungsbereitschaft auf jeden Fall noch da, obwohl es kräftezehrend ist.
Du sagst es völlig richtig, seit 2 Jahren in dieser Dimension, aber um diesen Krieg und um die Einstellung der Menschen im Land zu verstehen, müssen wir noch weiter zurückgehen, und zwar 10 Jahre. Damals sind Menschen auf den Maidan gegangen, den zentralen Unabhängigkeitsplatz in Kiew, und haben demonstriert, und zwar gegen die eigene korrupte Regierung, gegen die Regierung Janukowitsch, dagegen, dass Russland weiter Einfluss nimmt auf die Ukraine und für einen unabhängigen Kurs in Richtung Europäische Union. Und dafür wurden schon damals Menschen getötet im Kampf um die Freiheit. Die eigene Regierung hat auf Menschen schießen lassen. Die sind als himmlische Hundertschaft, weil es mehr als 100 Leute waren, die damals erschossen worden sind, in die ukrainische Geschichte eingegangen. Und dann hat Russland ja völkerrechtswidrig die Krim besetzt. Dann hat Russland einen Krieg im Osten der Ukraine entfacht. Das heißt, es gibt tatsächlich immer noch Soldaten, die schon seit 10 Jahren ihr Land verteidigen, die seit 10 Jahren kämpfen. Und viele von diesen Menschen waren vorher Studis oder haben irgendwelche anderen Jobs gemacht, haben nie daran gedacht, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Das heißt, das, was wir jetzt erleben in diesem großen Krieg, ist eine tiefe Überzeugung, ein tiefer Freiheitskampf. Und natürlich spürst du bei einigen Resignation. Und natürlich hörst du auch immer wieder Leute, die dir sagen, ja, ganz ehrlich, wenn das vorbei gehen würde, dann wäre ich auch bereit, Land abzugeben, denn es geht nicht um Land. Das Problem ist aber, dass dann der zweite Satz hinterherkommt, aber Russland will uns ja vernichten, Russland will ja weitergehen, Russland wird ja nicht an irgendeiner Grenze anhalten. Und das haben ja auch die vielen Verhandlungsrunden damals gezeigt, dass Russland egal ist, worauf man sich einigt. Russland hat ein klares Ziel, diesen Staat zu vernichten, und dieses Ziel versucht Russland militärisch zu erreichen.
Ich erinnere mich, dass wir hier am Anfang, also so vor 2 Jahren, noch sehr oft über mögliche Szenarien gesprochen haben, wie der Krieg mal enden könnte. Über welche Szenarien wird denn jetzt gerade in der Ukraine nachgedacht?
In der Ukraine wird darüber nachgedacht und auch immer wieder erbeten, mehr Unterstützung zu bekommen. Konkret, wenn wir über Deutschland sprechen, dann sind das diese Taurus-Marschflugkörper. Da wird ja sehr, sehr viel drüber geredet und diskutiert. Und eigentlich ist es relativ einfach aus ukrainischer Sicht. Solange dieses Land in dieser Dimension angegriffen wird, wird es nie genug Waffen haben, wird es nie genug Unterstützung haben können. Denn Russland produziert selber sehr, sehr viel. Russland bekommt aus dem Iran Unterstützung durch Raketen und Drohnen. Russland bekommt aus Nordkorea ganz viel Munition. Und deshalb sagt die Ukraine in Richtung Deutschland, gebt uns doch diese Taurus-Marschflugkörper, die fliegen weit, die sind sehr modern, sehr effektiv, und damit können wir die russische Logistik zerstören. Das heißt, die viele Munition, die Russland mehr hat im Vergleich zur Ukraine, würden die nicht mehr so einfach an die Front bekommen, würden dadurch Schwierigkeiten an der Front bekommen, und das wäre von Vorteil für die ukrainische Armee. Und das verweigert Deutschland aktuell, hilft aber in anderen Bereichen sehr, sehr viel. Da geht es auch um Flugabwehr. Dass ich jetzt hier so entspannt in Kiew stehen kann und mit euch reden kann, liegt daran, dass Kiew viel besser geschützt ist als andere ukrainische Städte. Die ukrainischen Soldaten wünschen sich aber mehr Flugabwehr auch an der Front, damit eben nicht die Flugzeuge so nah ranfliegen können und alles Mögliche auf sie abwerfen können. Und das ist etwas, was mit sehr, sehr viel Aufwand, auch mit sehr, sehr viel Geld verknüpft ist. Und da hoffen die Menschen in der Ukraine extrem drauf.
Jetzt beschreibst du diese Verteidigungsbereitschaft aus der Ukraine. Wenn ich jetzt so aus der deutschen Sicht, da ist es, glaube ich, so ein bisschen durchmischt. Aus der US-amerikanischen Sicht ist es, glaube ich, nochmal klarer, dass man so dieses Gefühl langsam entwickelt, jetzt nach 2 Jahren. So, aber dieser Krieg dauert so lange, wieso müssen wir denn da immer wieder unterstützen und wann soll das denn mal enden, können die nicht mal aufhören, mäßig. Das ist jetzt so eine sehr, sehr naive Sicht irgendwie auf die Sache, aber kannst du vielleicht nochmal erklären, weil das, glaube ich, am Anfang viel thematisiert wurde, aber in der letzten Zeit sehr wenig, warum das für Deutschland auch wichtig ist oder den Westen auch wichtig ist, dass die Ukraine sich jetzt verteidigen kann und warum Deutschland da eben so viel Hilfe leisten sollte.
Wir sehen gerade aktuell, dass viele Menschen in Deutschland das verstehen. Das aktuelle ZDF-Politbarometer zeigt das, dass die Bereitschaft der Gesellschaft da ist, die Ukraine stärker militärisch auch zu unterstützen. Denn was wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Ukraine nicht nur sich selbst verteidigt. Es geht auch wirklich nicht um Land. Es geht nicht um irgendwie Staatsgebiet. Denn wenn man rein logisch denkt, Russland ist das größte Land der Welt. Russland braucht nicht noch mehr Territorium. Russland hat ohnehin große Schwierigkeiten damit, für Wohlstand im eigenen Land zu sorgen. Sehr, sehr viele Menschen sind verarmt. Ganz viele Menschen haben gar keinen Zugang zur Kanalisation. Also es ist ein armes Land, was genug damit zu tun hätte, auf sich selber zu gucken. Stattdessen versucht es aber sozusagen weiterzugehen. Und wir haben jetzt für unsere Doku 10 Jahre Krieg, wie die Ukraine für ihre Freiheit kämpft, mit einem Volunteer gesprochen, also ein freiwilliger Helfer, der an Frontgebiete fährt, dort Duschen baut, damit Menschen, die dort leben, irgendwie das Nötigste haben. Und der hat gesagt, wenn Russland das Ende des Zweiten Weltkriegs feiert, was die dort ja großen Vaterländischen Krieg nennen, dann steht auf den Panzern und auf den Militärfahrzeugen nicht nach Kiew, sondern nach Berlin. Und das ist dieser Imperialismus. Das heißt, die Ukraine verteidigt die Friedens- und Sicherheitsordnung des europäischen Kontinents gerade. Denn wenn Russland die Ukraine überrennt, dann wissen wir nicht, wie weit das geht. Die baltischen Staaten haben große Angst, dass sie als nächstes dran sind. Polen hat Angst, dass es angegriffen wird. In Moldau sehen wir immer wieder russische Einflüsse und Versuche, auch dort Unruhe ins Land zu bringen. Und solange Russland so imperialistisch drauf ist und denkt, ist es eine Gefahr für alle Menschen in Europa und ich würde sogar sagen auf der ganzen Welt.
Das sieht man, glaube ich, auch daran, und darüber reden wir gleich auch nochmal ausführlich, dass Russland ja auch einfach Deutschland schon angegriffen hat. So im Jahr 2015 gab es eben diesen Hackerangriff auf den Bundestag, der von russischen Geheimdiensten ausging. Also dass wir so komplett unbeteiligt daran sind, das kann man, glaube ich, wirklich auf jeden Fall sagen, das ist nicht so. Vielleicht nochmal zum Abschluss, wie guckst du auf die Zukunft jetzt gerade?
Es ist gerade schwierig, auf die Zukunft zu gucken, denn wenn du in der Ukraine bist, dann denkst du eher so von Tag zu Tag als von Monat zu Monat oder Jahr zu Jahr. Ich sehe aber weiterhin eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft hier im Land. Ich sehe Menschen, die Spenden sammeln, um Soldatinnen und Soldaten an der Front zu unterstützen. Ich sehe eine politische Gesellschaft oder auch Abgeordnete, die darum ringen, bessere Lösungen zu finden, auch auf Druck der Zivilgesellschaft. Und ich sehe vor allem eine große Bereitschaft anderer Staaten zu unterstützen. Also die Entwicklung, die Deutschland in diesen 2 Jahren genommen hat, die ist bemerkenswert. Deutschland gesteht ein, dass dieser Krieg seit 10 Jahren andauert. Deutschland gesteht ein, große Fehler gemacht zu haben in der Vergangenheit, nach der völkerrechtswidrigen Besetzung der Krim nicht gehandelt zu haben, weiter Wirtschaftszusammenarbeit mit Russland betrieben zu haben. Also es gibt zunehmend mehr Verständnis dafür, was hier passiert. Es gibt mehr Verständnis für die Ukraine, für die ukrainische Gesellschaft. Und das gibt mir Hoffnung, dass ein starkes Europa und eine starke westliche Wertegemeinschaft es schafft, sich gegen eine brutale, rücksichtslose Aggression Russlands zu wehren.
Wassili Golod leitet das ARD-Auslandsstudio in Kiew. Danke dir.
Danke.
Danke euch.
Und wir bleiben bei der Bedrohung von Russland. Eine Frage löst nämlich in der EU gerade besonders viele Sorgen aus. Und zwar, könnte Putin auch die Grenze zur EU überschreiten? Und über dieses Thema, da haben wir ja letzte Woche auch schon kurz geredet. Da ging es vor allem ums Militär. Gerade wird ja ganz viel darüber diskutiert, wie die Bundeswehr gestärkt werden kann oder welche Waffen wir bräuchten, um uns auch ohne Unterstützung von den USA besser verteidigen zu können. Es gibt aber noch einen anderen Bereich. Und bei dem muss man sagen, da hat Russland schon längst angegriffen. Und das wird erstaunlich wenig thematisiert. Es geht nämlich um Cyberangriffe und bei denen ist Deutschland auch nicht unbedingt gut geschützt.
Mhm. Wir von Funk haben darüber diese Woche eine Doku veröffentlicht, zusammen mit dem Team vom YouTube-Kanal Simplicissimus und zusammen mit der ARD-Mediathek. Sie heißt Putins Bären und es geht um Hackergruppen aus Russland, die tatsächlich oft so Namen haben, wo das Wort Bären drin auftaucht. Also die heißen dann Fancy Bear oder Cozy Bear. Und in der Doku geht es dann darum, wie diese Hackergruppen versuchen, sich in Demokratien einzuhacken und das eben auch schon ein paar Mal geschafft haben. Vor 10 Jahren waren sie zum Beispiel in den Systemen des Bundestags, sogar im Computer von Angela Merkel, was ich ultra krass finde. Im US-Wahlkampf 2016 haben sie mit einem E-Mail-Leak gegen Hillary Clinton letztlich dabei geholfen, dass Trump zum US-Präsident werden konnte. Zumindest wird es von einigen so eingeordnet. Und aktuell mischen sie wohl auch in der Ukraine mit. Also da gibt es viel zu besprechen. Wir fragen uns, was sind das für Hacker? Was wollen sie? Und ist es wirklich eine reale Bedrohung, über die wir vielleicht mehr sprechen sollten? Darüber reden wir mit Jonas von Simplicissimus, der sich gefühlt seit einem Jahr oder so intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Hi Jonas.
Hi Leo. Hi, schön, dass ich hier sein kann.
Schön, dass du da bist. Wir haben ja gerade versucht, die Themen der Doku schon mal so ein bisschen zusammenzufassen. Welche Erkenntnis war denn für dich so nach der Recherche der Doku selbst am überraschendsten?
Ich muss auch sagen, ich fand es total schockierend, wie lange, wie tief diese Hackergruppierungen in wirklich essentiellen Bereichen verschiedener westlicher Demokratien waren und vielleicht auch momentan sind. Man weiß es ja nie ganz genau. Aber das fand ich wirklich krass, die Zeiträume, über die sich solche Dinge abspielen. Mhm. Im Bundestag, glaube ich, monatelang. Ist schon verrückt.
Voll, vor allem ist das ja da so total zufällig nur aufgeflogen am Ende. Du hast gesagt, der Bundestagshack ist jetzt fast 10 Jahre her. Kannst du nochmal zusammenfassen, was da genau passiert ist?
Und zwar, was dort passiert ist, im Prinzip haben Spezialeinheiten vom GRU, das ist der russische Militärgeheimdienst, den Bundestag gehackt. Und das haben die gemacht, indem die ganz smart E-Mails geschickt haben an Abgeordnete. Die sahen so aus, als würden die von der UN kommen, also von der UNO, von den Vereinten Nationen. Und dann war so Betreff Ukraine-Konflikt eskaliert, weil damals, 2014, gab es ja schon den ersten Überfall auf die Ukraine. Und entsprechend ein heißes Thema als Abgeordnete, als vielleicht Mitarbeiter, Mitarbeiterin von Abgeordneten, klickt man schnell mal auf so eine E-Mail drauf, vor allen Dingen, wenn die so legitim aussieht. Zack, waren diese Hacker im Bundestag und haben dann über Wochen unbemerkt spioniert und sind eigentlich von Maschine zu Maschine gewandert, haben sich E-Mail-Postfächer angeguckt und insgesamt 16 GB an Daten geklaut.
Was ja gar nicht so viel klingt, aber das erzählt ihr auch in eurer Doku oder ordnet das nochmal ein, dass das ja um E-Mails geht und das sind ja tausende Mails, um da auf 16 GB zu kommen.
Genau, wenn man davon ausgeht, dass es vor allem E-Mails sind, könnten das so rund 200.000 E-Mails Alter. Sein. Und das ist schon gruselig, mitten aus dem Herzen unserer Demokratie.
Uns hat jemand eine DM geschrieben, jetzt nach der Doku, nachdem die veröffentlicht wurde. Als er die gesehen hat, hat er sich gefragt, ob es vielleicht doch eine bessere Idee wäre, wenn Deutschland wieder bei den Faxen bleiben würde. also es ist auch ganz verrückt rausgekommen am Ende mit diesem Accent d'aigu, oder wie der heißt da, über dem Namen René. Dass überhaupt jemand rausgefunden hat, dass da vielleicht ein Trojaner irgendwie am Start war und dass da vielleicht wirklich Leute im System drin sind. Was sind es denn für Leute, die da im System drin sind? Also was weiß man über diese Hackergruppen?
Das ist immer so eine Sache. Normalerweise weiß man sehr wenig natürlich über diese Hacker. In diesem bestimmten Fall haben wir aber tatsächlich sehr viele Informationen. Der Mann, der in Merkels Rechner war, heißt zum Beispiel Dimitri Bardin, schaut wohl gerne Fußball, großer Cristiano Ronaldo-Fan, wenn ich mich recht entsinne, hat eine Frau und ein Kind, ist eigentlich ein ganz normaler Typ einfach. Aber gleichzeitig ist sein Arbeitgeber der GRU. Und warum man das in seinem Fall weiß, ist, weil im Anschluss an den Bundestagshack große Ermittlungen eingeleitet wurden. Und bei diesen Ermittlungen hat das BKA dann am Ende auch sehr viel rausbekommen. Und einige dieser Erkenntnisse haben auch meine sehr hochgeschätzten Kollegen Florian Flade und Hakan Tanriverdi, die ja auch einen Podcast zugemacht haben, den kann ich sehr empfehlen, heißt auch genauso der Mann in Merkels Rechner. Insofern, das sind teils wahrscheinlich oder oft in der Regel ganz normale Leute, die aber dann krasse technische Fähigkeiten haben.
Aber was ist denn deren Ziel eigentlich oder was ist das Ziel vom GRU, weil die sind wahrscheinlich ja meistens eher sogar nur angestellt.
Das Ziel des GRU ist je nach Einheit unterschiedlich. Also wir reden jetzt die meiste Zeit ja über Fancy Bear. Und Fancyware macht viel Hack and Leak. Also Hack and Leak ist im Prinzip ein Werkzeug, um Demokratien zu destabilisieren. Also da geht es wirklich darum, Wahlen zu beeinflussen, indem man ganz gezielt bestimmte Informationen ergattert und diese Informationen dann zu strategisch wertvollen Zeitpunkten veröffentlicht. Das krasseste Beispiel ist natürlich die US-Wahl 2016. Wir haben das aber auch 2017 bei Macrons Wahlkampf versucht. Man weiß bis heute nicht, was mit den 16 Gigabyte aus dem Bundestag passiert ist. Die Wahl wurde wohl nicht beeinflusst 2017, aber das heißt nicht, dass diese Daten keine Verwertung gefunden haben. Können ja auch weniger öffentlich ausgewertet worden sein. Das ist Hack und Leak. Andere Gruppen wollen nur spionieren. Die heißen dann Cozy Bear, weil sie sich quasi bequem machen. Und diese Einheiten sind über ganz, ganz lange Zeiträume in Systemen. Zum Beispiel bei den Demokraten in den USA waren die deutlich über ein Jahr in den E-Mails und haben einfach geguckt, was da so abgeht.
Aber warum hört man darüber eigentlich so wenig?
Gute Frage. Ich glaube, die Wahlmanipulation in den USA, da ist es den Leuten erst im Nachhinein gedämmert, was da wirklich passiert ist, weil die es auch während es geschehen ist natürlich geschickt verschleiert haben. Die haben sich in dem Fall als Blogger ausgegeben, als einzelne Person, quasi so eine Art Internetritter, der da jetzt für Gerechtigkeit sorgen will und aufdecken will, was bei den Demokraten alles schief läuft. Und dann vermuten Leute zwar schnell, okay, das könnte Russland sein, aber das muss man ja auch erstmal beweisen können. Und das ist gar nicht immer so einfach bei Hacks. Beim Bundestagshack eigentlich ähnlich. Man hat sehr, sehr früh geahnt, dass es wohl Fancy Bear sein könnte. Aber bis man da wirklich fest sagen kann, sicher sagen kann, die waren es. Und in dem Fall gab es am Ende sogar eine Anklageschrift, können Jahre vergehen. Und das ist, glaube ich, für News und Medien dann teilweise suboptimal, dass diese Dinge sich über so viele Jahre hinweg ausspielen.
In dieser Doku habt ihr das ja richtig stark aufbereitet, diese verschiedenen Gruppen und das quasi eingerahmt von so einer ja märchenhaften Erzählung von diesen Bären, die dann so charakterisiert werden. Und ich finde, daran kann man das sehr gut verstehen, wie diese verschiedenen Hackgruppen eben vorgehen. Jetzt hast du die ganze Zeit schon von den Wahlen gesprochen und da gehen bei mir natürlich sofort die Alarmsirenen an, weil dieses Jahr ist auch wieder eine US-Wahl. Wir haben in Deutschland mehrere wichtige Landtagswahlen in Ostdeutschland. Nächstes Jahr ist die Bundestagswahl. Es gibt ganz viele Wahlen around the world. Ich glaube, dieses Jahr ist das Jahr, wo so viele Leute zur Wahl aufgerufen sind, wie noch nie jemals in der Menschheitsgeschichte. Weiß ich nicht, wie siehst du das? Also wie guckst du auf so ein Wahljahr jetzt, wo du das recherchiert hast? Glaubst du, dass da auch wieder so Hacker dann mitmischen könnten?
Mich würde es nicht überraschen, wenn die es versuchen würden. Davon kann man definitiv ausgehen. Ich glaube, einerseits sind viele westliche Demokratien jetzt schon besser gewappnet. Ich glaube, das war schon ein krasser Weckruf damals 2016 in den USA. Und diese Hack- und Leak-Operationen sind ja auch nicht das einzige Werkzeug. Also es gibt ja auch die Trollfabriken, es gibt Dinge wie RT, es gibt ganz viele verschiedene Werkzeuge, mit denen Russland dort ihre strategischen Ziele erreichen will. Und ich glaube schon, dass es dort mehr Bewusstsein gibt, dass dieser Angriff eben stattfindet. Und das macht es auch schwieriger, mit solchen Operationen Erfolg zu haben. Das heißt aber nicht, dass sie es nicht versuchen werden.
Ich habe mich dann tatsächlich auch gefragt, jetzt reden wir immer über Russland. Und das ist ja auch, wenn du jetzt sagst, so RT Deutschland und diese Trollfabriken und so weiter.
RT muss man nochmal kurz sagen, dass es Russia Today ist.
Genau, also ein russischer Fernsehsender, der hier eben auch eine gewisse Macht hat oder einen gewissen Einfluss. Aber ich frage mich halt so, ist es wirklich immer nur Russland oder kann es nicht auch sein, das weiß ich nicht, China, die ja, was ja so Dominanz im Internet angeht, in meinem Gefühl zumindest eigentlich noch ein bisschen fortschrittlicher sind als Russland. Kann es nicht sein, dass die das auch machen, aber bei denen das einfach nicht auffliegt?
Möglich ist es definitiv. Ich glaube, diese Art der aggressiven, Versuche, die Wahlen zu beeinflussen, das ist schon ein recht spezifisch russisches Problem, wenn ich mich nicht irre, zumindest in Bezug auf westliche Staaten. Mhm. Das heißt aber nicht, dass chinesische staatliche Hackergruppierungen nicht auch in irgendwelchen Systemen sind, nicht auch versuchen zu spionieren. Spionage ist ein uraltes Handwerk, das machen auch alle Nationen.
Ja, ich glaube auch USA kann man da jetzt nicht komplett von frei machen, wenn man sich so diese NSA-Leaks und so weiter, die es ja alle schon gab, mal anguckt, oder?
Ganz und gar nicht. Ich glaube, die fähigsten Hacker der Welt arbeiten wahrscheinlich für die amerikanische Regierung. Davon kann man schon ausgehen. Ganz genau, die USA spionieren wahnsinnig viel, überall auf der Welt. Ist vielleicht auch der größte Spionageapparat. Ich denke, was die russische Strategie recht einzigartig macht, ist, dass sie im Grunde auch asymmetrisch ist. Man kann das mit unseren Gesellschaften machen, aber wir haben nicht die gleiche Möglichkeit, das in Russland zu machen. Wir können nicht versuchen, eine Wahl zu beeinflussen dort, um irgendwie Putin zu entmachten, weil es eben keine freien Wahlen gibt. Und ganz genauso in China. Das sind Länder, die entweder nahezu vollständig oder zunehmend im Prinzip ihre Medien und ihre Informationsflüsse kontrollieren. Und dieses Werkzeug der Kriegsführung, wenn man es so nennen will, steht uns eben viel weniger zur Verfügung. Wenn man jetzt irgendwas Verrücktes über Putin rausfinden würde, könnte Putin sicherlich sicherstellen, dass es in Russland nicht allzu viele Leute sehen oder eine ganz andere Variante davon im Fernsehen vorgesetzt bekommen.
Voll. Ich glaube, das Thema ist einfach richtig wichtig. Deswegen große Empfehlung von uns. Guckt euch die Doku an. Putins Bären, die gefährlichsten Hacker der Welt, heißt sie. Ihr findet sie aktuell noch in der ARD-Mediathek. Irgendwann im März kommt sie dann auch auf YouTube noch online. Aber ihr solltet natürlich in die ARD-Mediathek gehen. Das freut die Leute von der Mediathek wirklich ganz, ganz dolle. Danke dir, Jonas, dass du die Doku gemacht hast und dass du hier am Start warst.
Danke euch.
Wir drehen noch eine kleine Runde Kurz-Kurz-News, diese Woche wieder sehr bunt gemischt, und fangen an mit Beyoncé. Die hat nämlich diese Woche als erste schwarze Frau die Country-Charts erobert und ist mit ihrem Song Texas Hold'em auf Platz 1. Und das, obwohl richtig viele aus der Country-Welt sie eigentlich gar nicht in den Charts haben wollten. Angefangen hat die ganze Geschichte mit einem Fan, der sich Texas Hold'em bei einem US-Country-Radiosender gewünscht hat. Die haben seine Anfrage dann aber abgelehnt mit der Begründung, dass Beyoncé einfach kein Country sei. Im Endeffekt haben sich dann ihre Fans vereint und Druck auf den Radiosender ausgeübt, und der hat dann doch zwei Songs von ihr gespielt. Das Ganze ging dann ziemlich viral und es ist eine riesen Debatte draus entstanden, ob sie jetzt Country ist oder nicht. Vor allem aus der rechten US-Bubble gab es richtig viel Hate dafür. Die haben nämlich behauptet, dass Country weiße Musik sei und Beyoncé sich dieses weiße Genre quasi aneignen würde, also sozusagen kulturelle Aneignung rückwärts. Das Country ein weißes Genre ist, stimmt aber auch, abgesehen davon, einfach historisch überhaupt nicht. Das Banjo zum Beispiel ist ja ein typisches Country-Instrument und das haben zum Beispiel versklavte schwarze Menschen erfunden, und generell sind da viele Einflüsse, die miteinander vermischt werden, und man kann das einfach nicht so eindeutig sagen.
Zweite Kurz-Kurz-News geht um Fußball, aber eigentlich auch nicht wirklich um Fußball, sondern um einen ziemlich skurrilen Protest, der seit Dezember in Fußballstadion stattgefunden hat und jetzt aber tatsächlich auch Erfolg hatte. Feuerwerk, ferngesteuerte Spielzeugautos und Flugzeuge, Tennisbälle oder sogar Schokobonbons auf dem Spielfeld. Das alles haben sich Fans einfallen lassen, weil sie nicht wollten, dass ein Investor in die deutsche Fußballliga einsteigt. Ganz kurz zum Hintergrund: Die Fußball-Bundesliga der Männer wollte mehr Geld an den Medienrechten verdienen und dafür einen Investor an Bord holen. Dafür hat sie die Zustimmung aller Erstliga-Clubs gebraucht. Die haben dann zwar mit einer knappen Mehrheit dafür gestimmt, die Fans waren aber trotzdem dagegen. Sie befürchten nämlich, dass der neue Investor dann Einfluss auf die Clubs ausüben könnte und dadurch alles noch kommerzieller wird. Deshalb haben sie protestiert, und der Druck war im Endeffekt so groß, dass die Deutsche Fußballliga diesen Mittwoch angekündigt hat, dass sie das Ganze komplett abbricht und doch keinen Investor mit ins Boot holen will.
Und es vergeht ja keine Woche ohne News von Trump. Der hat nämlich diese Woche neuen Merch gedroppt. Ein paar goldene Sneaker mit USA-Flagge und einem fetten T für Trump auf der Seite für nur $399. Das Modell heißt Never Surrender, also niemals aufgeben. Er hat das Modell sogar höchstpersönlich auf einer Sneaker-Convention vorgestellt. Hast du Bilder davon gesehen?
Ich habe Bilder davon gesehen.
Findest du die schön?
Nee.
Die sind so hässlich, oder?
Ich habe nicht was gegen Gold, aber ich weiß nicht.
Ich habe vor allem direkt ihn darin vorgestellt und es funktioniert einfach nicht.
Weiß ich, also so goldene Schuhe könnte ich mir schon bei ihm vorstellen, aber nicht diesen Style, ne?
Ja, ich finde halt komisch, wenn Leute Sachen verkaufen, die sie selber gar nicht anziehen würden. Aber egal, das ist nicht der erste Trump-Merch, den es gibt. Der hat sehr viel schon in seiner Laufbahn an Artikeln rausgebracht. In den letzten Monaten zum Beispiel Goldbarren aus Schokolade, Wein und NFTs mit einem Mugshot von sich drauf. Trotzdem fragt man sich vielleicht, warum goldene Sneaker und warum ausgerechnet jetzt? Und dafür gibt es, glaube ich, sehr viele Interpretationen. Ich habe eine bei der New York Times gelesen, die sagen, Geld verdienen kann er damit auf jeden Fall nicht, weil die auf 1000 Stück limitiert sind und die sind auch schon ausverkauft, also da kommt wahrscheinlich nicht so viel bei rum. Stattdessen glauben sie, dass Trump vermutlich damit so ein bisschen von seinen ganzen Prozessen ablenken will und die vielleicht sogar auch ein Stück weit ins Lächerliche ziehen möchte. Dazu würde dieses Never Surrender eigentlich auch ganz gut passen, wenn man es als Selbstironie interpretiert.
Der wurde ja letzte Woche zu einer Strafe von 350 Millionen Dollar verurteilt. Dann habe ich auch die Verbindung, habe ich auch ganz oft gesehen, dass manche gesagt haben, ja, jetzt hat er die Schuhe extra dafür, um das Geld zu bezahlen. Aber dann müsste der Millionen Schuhe verkaufen und nicht nur 1000. Ja. Das heißt, es passt nicht zusammen, Leute.
Nee, das geht nicht. Ja.
Wir machen mal kurz einen Ausblick und zwar, was alles so in der nächsten Woche ansteht. Und zwar morgen, das haben wir in der Folge schon thematisiert, am Samstag, den 24. Februar, jährt sich der Überfall von Russland auf die Ukraine zum zweiten Mal. Außerdem ist am Donnerstag der 29. Februar und damit ein Schalltag, auch etwas ganz Besonderes. Und das heißt dann auch, dass am 1. März, am Freitag, der meteorologische Frühlingsanfang ist. Und auch das ist sehr schön.
Und was auch noch im März passiert, worüber wir hier eigentlich diese Woche schon sprechen wollten, es wurde aber dann vertagt, es soll ein Urteil für Julian Assange geben. Eigentlich hat sich der Londoner High Court diese Woche schon dazu getroffen, das Urteil wurde aber verschoben. Es geht darum, ob der WikiLeaks-Gründer und Whistleblower an die USA ausgeliefert wird. Und wenn er ausgeliefert wird, dann würde das für ihn heißen, ein Prozess in den USA und vielleicht sogar bis zu 175 Jahre Haft. Wenn es da ein Urteil gibt, dann updaten wir euch natürlich hier.
Ja, und das waren sie, die Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Schreibt uns das gerne bei Spotify selber in diese Antwortbox da in der Folgenbeschreibung oder schreibt uns das auch gerne per Instagram oder per Mail. Alles ist möglich. Letzte Woche waren es nur 3 Kommentare. Das geht natürlich gar nicht. Da brauchen wir mal wieder mehr. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
Ich bin Berit.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche die Tüpfelhyäne. Ciao.
Tschüss.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Es gibt viele Gründe, in die Politik zu gehen. Macht, Geltungsdrang, für manche auch Geld. Eins trifft aber auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben.
Aber wie viele dieser Pläne lassen sich überhaupt umsetzen? Oft enden sie in halbgaren Kompromissen mit den Koalitionspartnern oder werden gar nicht umgesetzt. Was, wenn das anders wäre? Absolute Mehrheiten kommen in der Politik heute kaum noch vor. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre 3 wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten.
Absolute Mehrheit ist ein Gespräch über politische Visionen. Jede Woche reden wir, Alina But, Viktoria Reichelt und Jan Schimpmann, mit den spannendsten politischen Köpfen Deutschlands. Wir sprechen über ihre Überzeugungen und Werte und vor allem darüber, wie sie persönlich das Land nach vorne bringen würden, wenn sie die Chance dazu hätten.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.